SWR Kultur. Gespräch.
Heute mit Sarah Stricker, Schriftstellerin und Journalistin. Sie sitzt im Studio in Tel Aviv. Ich bin Alexander Wasner. Frau Stricker, herzlich willkommen. Und gleich die Frage: Haben Sie das Handy mit der Raketenwarn-App gerade an- oder ausgeschaltet?
Erstmal hallo, vielen Dank für die Einladung. Tatsächlich hat mir gerade der Studioleiter gesagt, dass ich mein Telefon ausschalten muss. Ja. Aber wenn es jetzt Luftalarm gäbe, dann würden wir das auch hier im Studio hören.
Wie weit ist der nächste Schutzraum?
Ich merke gerade, wie unvorsichtig ich geworden bin, weil ich es tatsächlich hier nicht weiß, weil ich mich im ARD-Studio aufhalte. Aber ich nehme stark an, dass es hier im Studio einen gäbe, den man innerhalb einer Minute erreichen kann. Also das ist gesetzlich eigentlich so vorgeschrieben. Und man hat in Tel Aviv, wenn es Raketen aus dem Gazastreifen sind, 90 Sekunden Zeit, sich in Sicherheit zu bringen.
Gestern war es Sederabend, der erste Abend des Pessachfestes. Da wird nach altem Brauch der erste Abend des Auszugs aus Ägypten begangen. Haben Sie das gefeiert?
Ich glaube, es gibt in Israel sehr wenige Menschen, also nicht die arabischen Israelis, aber ich glaube, in der jüdischen Mehrheitsbevölkerung gibt es kaum jemanden, der das nicht begeht.
Wie haben Sie den Abend gestern begangen?
Ich bin selbst nicht jüdisch, aber ich bin seit jetzt schon über einem Jahrzehnt mit einem jüdischen Israeli in einer Beziehung. Normalerweise feiere ich Pessach dann mit seiner Familie. Aber gestern war ich ausnahmsweise bei der Familie einer Freundin in Ashdod. Ashdod ist im Süden Israels. Ja. Weil sie mir gesagt hat, dass ich bisher die Familie meines Freundes in Ashkenazim, das heißt Juden mit europäischen Wurzeln, ihre Familie sind Misrachim, in ihrem Fall Leute, die aus Algerien kommen. Und sie meinte, also wenn ich bisher immer nur mit Ashkenazim gefeiert habe, das ist unmöglich. Ich muss mir mal anschauen, wie das wirklich geht. Und Misrachim stehen allgemein im Ruf, dass ihr Essen sehr viel besser ist und es grundsätzlich eine größere Lebensfreude gibt. Da wird mehr gesungen, ist es lauter.
Und stimmt das?
Auf jeden Fall. Und wenn wir über Traditionen und Pessach sprechen, dann ist die erste Tradition, dass man erstmal mit einem Riesenstau anfängt, weil das ganze Land natürlich auf dem Weg ist zu der Familie. Man sitzt dann meistens zusammengedrängt im Auto und hat einen heißen Topf mit Suppe zwischen den Beinen. Okay. Und wenn man nach Hause fährt, wiederholt sich dieser Stau dann nochmal. Also wir sind, glaube ich, so um Mitternacht, 12:30 aufgebrochen und eigentlich war der ganze Nachhauseweg ein einziger Stau.
Das wird sich jetzt durch unser Gespräch durchziehen, diese Ambivalenz zwischen Gefährdung und Normalität, oder?
Also diese Ambivalenz hat sich erstmal auch gestern durch diesen Abend gezogen. Ja. Denn Pessach ist jetzt wirklich der Feiertag, der engsten Verbindung mit Geiseln steht. Bei Pessach geht es darum, um den Auszug aus Ägypten. Es geht um die Befreiung aus der Sklavenschaft. Ja. Und es geht um Freiheit. Und natürlich ist es sehr schwer, im Moment Freiheit zu feiern, wenn noch 133 Menschen im Gazastreifen gefangen sind, von denen ein großer Teil wahrscheinlich nicht mehr lebt. Und das hat gestern sowohl bei dem Essen, bei dem ich war, als auch im ganzen Land auf jeden Fall die Feierlichkeiten überschattet. Also es gibt verschiedene Lieder, die zum Beispiel gesungen werden, wo gestern einhellig gesagt wurde, nein, die singen wir nicht. Man kann einfach nicht in der Situation feiern. Bei ganz vielen Familien, auch bei der Familie, bei der ich war, wurde symbolisch ein Stuhl freigelassen für die Geiseln, die nicht da sind. Und ich glaube, man kann sich das in Deutschland oft schwer vorstellen, wie nah uns die alle sind. Also es ist jetzt nicht, dass es eine theoretische Überlegung ist von, es ist tragisch, dass Menschen gefangen sind. Ich glaube, wir kennen die fast alle mit Namen. Wir haben jetzt über die Monate oft deren Familien in den Medien kennengelernt. Es geht allen wahnsinnig nah und man sagt normalerweise an Pessach sowas wie frohes Pessach, froher Feiertag. Ja. Und als ich gestern meine Einkäufe gemacht habe, gab es wirklich keine einzige Situation, wo so ein Austausch von froher Feiertag, die ja auch einfach so ablief. Es hat immer jemand gesagt, vielleicht wenigstens ein ruhiger Feiertag oder nächstes Jahr wieder mit den Geiseln oder unter diesen Umständen. Also es ist überall zu spüren.
Sie sind nicht jüdisch, das haben Sie schon gesagt. Mhm. Fühlen Sie sich derzeit dann trotzdem in Tel Aviv zu Hause?
Ich glaube, ich fühle mich mehr zu Hause denn je. Also ich war an Weihnachten kurz bei meiner Familie in Deutschland und ich liebe meine Familie und es war schön, aber ich hatte wirklich Heimweh. Ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt gerade bei meiner anderen Familie sein, weil die gerade durch unglaublich harte Zeiten gehen. Für mich ist, glaube ich, das Jüdische da gar kein relevanter Aspekt. Also zumindest nicht, wenn es um eine Religion geht. Es ist ja nicht so, als hätte die Hamas davor ein Glaubensbekenntnis abgefragt. Es sind einfach Leute, die ich zum Teil wirklich persönlich kenne, die davon betroffen sind. Aber auch, es haben ja so wahnsinnig viele jetzt Reservedienst gemacht. Es gibt den Neffen meines Freundes, den kenne ich, seitdem er 6 war. Der ist jetzt 20 und der macht seinen Militärdienst in einer Spezialeinheit und war von Anfang an im Gazastreifen. Ich weiß, dass neulich einer seiner besten Freunde getötet wurde und er derjenige war, der die Leiche auf dem Rücken raustragen musste. So gesehen ist es mir schon sehr, sehr nah.
Jetzt trotzdem einen Schritt zurück. Sie wurden 1980 in Speyer geboren. Aufgewachsen sind Sie in Schwegenheim. In diesen alten Unterlagen, die mir vorliegen, wird dann immer auch betont extra, dass Schwegenheim das schönste Dorf Deutschlands sei, vielleicht auch gewesen sei. Ich kann das von jetzt aus nicht beurteilen. Wie finden Sie es, wenn Sie an Weihnachten da waren?
Ja, ich finde es schön, dass Sie sagen, es wird erwähnt, als käme das aus dem Nichts. Das wurde natürlich von mir erwähnt, weil es da, glaube ich, dann doch sehr viel Lokalpatriotismus gibt. Und wenn ich jetzt die Gelegenheit habe, muss ich sagen, es hat tatsächlich zweimal gewonnen. Also einmal im Jahr 1989 wurde es das schönste Dorf Deutschlands. Ja. Da war ich noch als Neunjährige beteiligt am Luftballontanz auf der Hauptstraße, als die Kommission kam. Nachdem man gewinnt, wird man 10 Jahre disqualifiziert. Und kaum waren wir wieder im Rennen, haben wir schon wieder gewonnen.
Man merkt sehr genau, Sie sind in der Lage, Geschichten auf den Punkt zu erzählen. Daher kam es dann vielleicht auch ein bisschen, dass Sie an der renommierten Journalistenschule in München ausgebildet wurden. Aber vorher, ich will noch einen Schritt wieder zurückgehen, Literaturwissenschaft, Deutsch, Englisch, Französisch. Welche Literatur liegt Ihnen am nächsten?
Also vielleicht wäre das eine andere Antwort gewesen, hätten Sie mich das während des Studiums gefragt. Da habe ich natürlich wahnsinnig viel amerikanischsprachige und französische Literatur gelesen. Jetzt, da ich schon so lange in meiner eigenen Diaspora bin und auch das Gefühl habe, meine Muttersprache verteidigen zu wollen bzw. zu pflegen, ist es auf jeden Fall deutsche Literatur. Also ich lese mit Abstand am meisten Deutsch, auch weil es natürlich eine der wenigen Möglichkeiten ist, um mich wirklich mit meiner Muttersprache zu verbinden. Und ich bin Schriftstellerin, ich möchte die auf gar keinen Fall verlieren. Man kennt es ja zum Teil von Exildeutschen, dass man das ihnen dann irgendwann doch schon sehr anhört.
Worüber haben Sie geschrieben?
Damals?
Ja.
Tatsächlich war der englische Teil, ging es extrem um Gender Studies, was ich sehr, sehr interessant fand, sowohl wie es in der Literatur behandelt wird, aber als auch in der Sprachwissenschaft. Und meine Magisterarbeit habe ich über einen Roman geschrieben, in dem der Protagonist fernsehsüchtig war und das Ganze mit Medienwissenschaften verbunden. Also es ging um den Einfluss des Fernsehens auf Emanzipation, auf Jugendliche und zwar vor allem auch um den positiven Einfluss. Weil wir sind uns ja alle einig, dass die Medien oft einen negativen Einfluss haben und mir ging es da ein bisschen mehr um die positiven Seiten.
Das heißt, von da aus war der Weg zum Journalismus gar nicht so weit weg.
Also ich wollte tatsächlich immer schon Schriftstellerin sein, aber auch Journalistin, das weiß ich, weil ich weiß, dass ich in der ersten Klasse das Wort Journalistin auswendig gelernt habe. Aber rückblickend muss ich sagen, dass ich wahrscheinlich einfach dachte, Journalismus ist der Weg, wie man als Schriftstellerin ein Einkommen hat. Also ich glaube, die Tatsache, dass es auch mit Recherche, Nachrichten zu tun hat, die habe ich ein bisschen ignoriert. Also ich glaube, ich dachte einfach, ja, ich möchte vom Schreiben leben und dann fangen wir so an. Ja. Und dann irgendwann, wenn ich alt und weise bin, dann schreibe ich einen Roman. Und dann habe ich, wie es zumindest damals so in Deutschland war, haufenweise Praktika gemacht und habe mich da so ein bisschen ein zweites Mal in diese Idee verliebt, weil ich natürlich überhaupt nicht schreiben durfte. Aber ich habe gemerkt, was für ein Spaß mir das macht, sich richtig an was dran zu klemmen, Leute abzutelefonieren und einfach nicht aufzugeben, immer weiter zu suchen, bis man den Kontakt hat. Also ich habe dann wirklich eine ganz große Liebe auch für die anderen Bereiche des Journalismus entwickelt. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich komme halt aus einem sehr kleinen Dorf. Ja. Ich möchte da meinem Dorf nie Unrecht tun und natürlich ist das heutzutage auch was ganz anderes, aber in meiner Kindheit gab es kein Internet. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich sehr, sehr weit von der Welt aufwachse und dass so ein Traum wie Schriftstellerin sein sich entweder gar nicht verwirklichen lässt oder nicht einfach so. Also das schien mir völlig unerreichbar. Deshalb dachte ich einfach, es ist dann wohl der logische Schritt, dass ich erstmal kleine Texte in Zeitung schreibe und dann wird sich das irgendwann schon zu einem Roman auswachsen.
Haben Sie damals schon so eine Nähe zum Israel oder zum Judentum gehabt?
Also wenn man über seine eigene Kindheit spricht, kommt da ja immer auch ein bisschen Legendenbildung rein. Aber auch wenn man meine Eltern fragt, sagen die, so ein Israel-Fabel war da schon immer. Also ich erinnere mich dran und es kann sein, dass diese Geschichte zum Teil geschönt ist, aber dass ich mit meiner Oma unterwegs war.
Ja.
Wir waren auf dem Friedhof, wie alle Großmütter war meine Oma sehr, sehr oft auf dem Friedhof. Und dann kam eine alte Frau und hat gefragt, bist du der Inge Iri? Ich kann den Akzent nicht so richtig nachmachen, aber ungefähr so klang es.
Wäre jetzt die Frage auch noch gewesen, ja?
Nee, also ich glaube, man hört immer ein klein bisschen Pfälzisch, aber viel mehr kann ich dann auch nicht. Okay. Also es ist, ich kann es nicht völlig verstecken, aber ich kann es auch nicht sehr viel deutlicher rausbringen.
Okay.
Und dann hat die alte Frau mich gefragt, wie ich heiße. Und als ich gesagt habe, Sarah, meinte sie, ist ja ein jüdischer Name. Und ich kannte damals niemand anderen, der Sarah heißt, was mir im Nachhinein ziemlich albern vorkommt, weil es ab meinem Alter dann schon sehr, sehr viele Sarahs in Deutschland gab. Aber ich hatte diese fixe Idee, ich könnte Jüdin sein und meine Eltern erzählen mir nicht die Wahrheit. Es wäre jetzt auch nicht so furchtbar clever von ihnen gewesen, dass sie es dann so verstecken, dass sie mir den offensichtlich jüdischsten Namen geben, der einem so einfällt. Aber ich glaube, dass dadurch so ein bisschen ein Interesse erstmal am Judentum gewachsen ist und dann irgendwann auch an Israel. Aber ich glaube, es hatte wirklich was Zufälliges, dass ich zum Beispiel, während ich auf der Journalistenschule war, habe ich eine wahnsinnige Begeisterung entwickelt für Tsruya Shalev, die damals viele Leute gelesen haben. Aber ich fand es so toll, dass jemand über Israel schreibt und da nicht der Konflikt im Vordergrund steht, sondern sie schreibt über Liebe Leben, Beziehung. Und es hat sich einfach sehr oft ergeben, dass die Leute, die mich wahnsinnig mitgerissen haben, sehr oft dann Israelis oder Israelin waren.
Ist das eine bestimmte Art des Denkens? Also Sie haben ja auch schon darüber geschrieben, dass es da ein hohes Energielevel ist oder irgendwie so etwas.
Also ich glaube, dass grundsätzlich Deutsche aufhorchen, wenn es um Israel geht. Das müssen nicht immer positive Assoziationen sein, das können auch negative sein. Aber das Verhältnis zwischen Deutschen und Israelis ist halt einfach nicht normal. Und ich finde es überhaupt nichts Negatives. Bevor ich nach Israel gegangen bin, wirklich in der Nacht davor, saß ich mit einem israelischen Journalisten zusammen und er hat zu mir gesagt, das Verhältnis zwischen Israelis und Deutschen wird nie normal sein. Und ich weiß, dass mir die Tränen kamen, dass ich wirklich mitten im Restaurant angefangen habe zu weinen. Und heute würde ich sagen, das ist auch gut so, weil wer will denn ein normales Verhältnis? Es ist halt ein sehr spezielles Verhältnis. Israelis und Deutsche sitzen nicht nebeneinander in einer Bar und plauschen, ohne dass die Geschichte mit am Tisch sitzt und meistens auch ziemlich klar zur Sprache kommt. Das schafft schon mal eine gewisse Intensität, im Guten wie im Schlechten. Aber man muss auch sagen, als ich trage diesen Faible jetzt tatsächlich schon relativ lange mit mir rum und ich kann das auch zum Teil erklären. Ich glaube, es gibt ja viel am jüdischen Humor, was mir sehr nahe kommt. Aber mich haben jetzt in den letzten Jahren ja auch immer wieder Freunde und Bekannte besucht, die jetzt nicht mit diesem Israel-Gefühl aufgewachsen sind. Und die fanden es eigentlich fast immer toll. Und sie sagen immer, dass es extrem anders ist und ein Kulturschock, aber ihnen auch so viel bekannt vorkommt. Und ich glaube, dass es in Deutschland viel nicht so klar ist, wie extrem die deutschen Einflüsse in Israel sind.
Ja.
Nicht nur durch die deutschen Einwanderer, sondern es gibt auch eine Menge Einwanderer, die selbst niemals in Deutschland waren. Aber auch in Osteuropa zum Beispiel hatte das Deutsche als Sprache und die deutsche Kultur einen wahnsinnig guten Ruf. Viele Juden haben Deutsch gesprochen, nicht nur Jiddisch.
Ja.
Und das macht sich einfach in Israel sehr, sehr bemerkbar, dass einfach viele Leute, die aus einem ähnlichen Kulturkreis wie ich komme, auch dabei waren, als dieses Land aufgebaut wurde.
Sie sind gebürtig in Speyer, wir hatten das. Sie kommen aus Schwegenheim. Das ist ja nun eine Gegend, die spätestens jetzt nach der Anerkennung von Speyer, Worms und Mainz auch als jüdische Zentralregion gilt.
Mhm.
Also als eine Gegend, in der das Judentum einfach seit vielen hundert Jahren nachgewiesen ist und große Einflüsse hinterlassen hat. Meinen Sie, dass das vielleicht mitspielt?
Ja, glaube ich schon. Also ich höre ja hier und da mal Jiddisch. Und es hat schon Parallelen zu dem Dialekt meiner Oma. Also es sind so Kleinigkeiten wie, dass mich Freunde hier Saralen nennen. Und das hat meine Oma auch zu mir gesagt. Es sind manche Dinge in der Sprache, Das Kulturelle glaube ich nicht, dass es jetzt nur auf Süddeutschland bezogen ist. Aber ich weiß, dass ich zum Beispiel am Anfang extrem überrascht war, als ich mal die Melodie von Im Frühtau zu Berge gehört habe mit israelischem Text. Es ging da natürlich nicht um Berge und Schnee und Frühtau, sondern um den heißen Sommer.
Ja. Ach wirklich?
Aber es war, tatsächlich ist es die gleiche Melodie. Es gibt ganz viele solche Dinge. Es gibt zum Beispiel, kann ich mal einen Schluck haben, heißt auf Hebräisch Efschar Schluck. Efschar ist der hebräische Teil, aber Schluck ist das gleiche Wort geblieben.
Ach ja.
Wenn tatsächlich arabische Israelis mit so einem Wägelchen durch die Stadt fahren und elektrische Geräte einsammeln, dann rufen die alte Sachen. Also sie sprechen es ein bisschen mehr aus wie Alti-Sachen, aber sie sagen es halt auf Deutsch. Ganz viele Israelis denken übrigens, dass es Arabisch ist. Alti-Sachen. Weil man es halt eher von Arabern hört.
Ja. In Deutschland haben sie 2013 ziemlich viel beachtet, ein Buch veröffentlicht. 5 Kopeken hieß es. Ein Entwicklungsroman über eine Frau, geschrieben aus der Sicht ihrer Tochter. Es geht um Einwanderung und die Kriegserfahrung des Großvaters und um dessen immense Leistungsvorstellungen, die Mutter zum Wunderkind werden zu lassen. Fasse ich das so richtig zusammen?
Also ich habe jahrelang an dem Buch geschrieben, aber es hat wahrscheinlich davor auch schon Jahrzehnt in mir gebrodelt. Aber ich weiß, dass Sie wissen, dass es ein 500-Seiten-Buch ist.
Ja.
So gesehen, wenn man es jetzt komplett zusammenfassen könnte in 2 Sätzen, dann hätte ich keine so furchtbar gute Arbeit geleistet. Aber ja, ich habe schon das Gefühl, da sind viele wichtige Aspekte drin.
Im Roman heißt es, ich habe mich umgehört. Journalismus ist der beste Weg in die Schriftstellerei. Wenn du dir erstmal einen Namen gemacht und ein paar Preise gewonnen hast, ist es viel leichter, einen Roman zu veröffentlichen.
Ja, jetzt würde ich natürlich ganz gerne meine Aussage von vorhin ein bisschen verändern, dass es nicht so wahnsinnig offensichtlich ist. Ganz ehrlich, den Satz, ja, den hatte ich jetzt vergessen.
Sie haben dafür den Mara Kassens-Preis bekommen. Offensichtlich hat das alles sehr gut funktioniert. Das Buch haben Sie aber schon in Israel geschrieben. Spielt da schon ein bisschen so eine israelische oder jüdische Erzähltradition dann auf einmal mit rein? Haben Sie das so schnell sich assimiliert? Ich hatte ganz oft beim Lesen, jetzt auch beim Wiederlesen, das Gefühl, das passt ja ganz gut. Ich habe Sie damals als deutsche Schriftstellerin eingeordnet und mir war zu dem Zeitpunkt das eigentlich gar nicht so wichtig. Und dieses Thema ist ja jetzt viel stärker geworden, der nationalen Identität und so weiter. Und auf einmal denke ich, ja, das stimmt, das Buch steht in einer jüdischen Erzähltradition an manchen Stellen.
Ich glaube, es sind 2 Aspekte. Ich weiß, dass in Rezensionen zum Teil erwähnt wurde, dass man den jüdischen Humor in dem Buch wahrnimmt, was mir sehr geschmeichelt hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich der israelische Humor ist. Ich glaube, dieses manchmal sehr lakonische, was abgeklärte, so eine große Phobie vor Kitsch, die gibt es wahrscheinlich auch in der israelischen Literatur, aber auch in jüdisch-deutschsprachiger Literatur gab es ja immer diesen so ein bisschen bitteren Humor. Aber es geht halt in dem Buch sehr, sehr, sehr um deutsche Geschichte und wie sehr die bis heute in einem weiterlebt. Wie dieses Bewusstsein, dass man nicht mehr zurückblicken will, sondern nach vorne weitermachen, rennen, auch in den folgenden Generationen dazu geführt hat, dass es einen wahnsinnigen Erfolgsdruck gibt, dass es um Funktionieren geht, darum möglichst schnell seinen Abschluss zu machen, möglichst erfolgreich zu sein. Und das bei meiner Protagonistin dazu führt, dass sie das Gefühl für sich selbst komplett verliert und erst wiederfindet, als sie komplett aus diesen Erwartungen ausbricht. Natürlich steckt da eine Menge von mir drin. Und ich glaube, viele dieser Dinge sind mir halt erst im Ausland klar geworden. Also zum Teil im Ausland im Allgemeinen, weil ich einfach nicht mehr in Deutschland war und natürlich in Israel für die allermeisten Menschen die Deutsche bin. Also ja. Das ist das Hauptmerkmal, das man mit mir verbindet. Aber natürlich wird einem ja in Israel auch die deutsche Geschichte ständig gespiegelt. Ich habe, als das Buch erschienen ist, immer gesagt, es hat nichts mit Israel zu tun, aber es kommt mir selbst wie eine Lüge vor, weil einfach der Blick auf Identität, auf Deutschsein, auf den Umgang mit dem Zweiten Weltkrieg extrem geschärft wurde, seitdem ich hier bin.
Das Buch kam 2013 raus und 2014 war dann der erste Gaza-Krieg. Wie haben Sie den erlebt? Hat er Sie dann davon abgehalten zu schreiben?
Ich muss kurz sagen, 2014 war der erste große Gaza-Krieg. Es war tatsächlich nicht mein erster. Es gab 2012 auch schon Luftalarm. Und mir ist jetzt aufgefallen in diesem Krieg, wie viel sich bei mir seitdem verändert hat.
Ja.
Ich weiß, dass ich während des ersten Kriegs und ich glaube auch noch während dem 2014, wenn es Alarm gab, musste ich damals in den Bunker im Keller rennen. Also ich habe mittlerweile so eine Art Bunker in der Wohnung selbst. Damals habe ich woanders gewohnt und es gab einen Keller. Und ich weiß, dass jedes Mal, wenn ich danach die Treppe hochgekommen bin, sind mir Tränen gekommen. Und ich glaube, es war jetzt keine Todesangst, es war eher der Schock über die ganze Situation, in welcher Welt wir leben.
Wie leben Sie
jetzt?
Und
das ist mittlerweile nicht mehr so, im Guten wie im Schlechten.
Sie haben für die Süddeutsche Zeitung ein Kriegstagebuch geschrieben, da war viel Alltag drin. Können Sie das heute überhaupt noch nachvollziehen? Ist das heute sehr viel anders, Ihr Alltag?
Ja, absolut. Ich habe tatsächlich so einen Monat nach dem 7. Oktober mir selbst das Tagebuch nochmal durchgelesen und war extrem überrascht darüber, dass ich da dauernd unterwegs bin. Also, dass ich halt zum Beispiel drüber schreibe, wie es ist, wenn man einkaufen geht und man rechnet mit Raketenalarm oder wie es ist, wenn man auf einen Geburtstag eingeladen ist und man möchte denjenigen halt nicht versetzen, aber wir sind halt im Krieg. Und ich dachte, krass, dass wir da so rausgegangen sind, weil nach dem 7. Oktober war es ganz anders. Also ich habe nach dem 7. Oktober ein paar Mal für deutsche Fernsehsender gedreht und ich weiß, dass ich super angespannt war. Dass ich wirklich als allererstes immer erst mit dem Kameramann drüber gesprochen habe. Okay, aber wenn es Alarm gibt, wo gehen wir dann hin? Und dann nehmen wir das auch bitte ernst und dann laufen wir los und x-mal Nachrichten gecheckt und wir haben auch das Telefon während Interviews nicht ausgeschaltet. Das hat sich jetzt ein Stück weit geändert in Tel Aviv, weil wir jetzt nicht mehr von ständigen Raketenangriffen betroffen sind. Aber der Krieg und das Fehlen der Geiseln ist enorm spürbar. Also ich bin jetzt gerade zu Fuß hierher zum Studium gelaufen.
Und ist es dann voll in den Straßen?
Also die Menschen gehen wieder raus. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass die Cafés leer wären. Aber es gibt bei uns zum Beispiel sowas, dass manchmal sieht man riesige Teddybären, die mit roter Farbe bedeckt sind, die sozusagen blutüberströmt sind. Und dann sitzen die auf einer Bank und also mir zieht sich da wirklich jedes Mal der Magen zusammen. Aber dann kann es halt sein, dass auch ein Teenager nebendran auf der Bank sitzt und eine Zigarette raucht.
Was für mich immer unvorstellbar ist, ist das Vertrauen, das man ja haben muss in diesen Iron Dome, in diesen Schutzmechanismus, dass Raketen, die auf Israel abgefeuert werden, dass sie dann auch tatsächlich abgefangen werden. Bekommen Sie das überhaupt noch mit, dass das eine etwas unnatürliche Situation ist?
Ja, Entschuldigung, wenn ich da jetzt lache, aber ich glaube, Vertrauen ist nicht das Wort. Ich glaube, es ist eine enorme Dankbarkeit.
Ja.
Die Ingenieure, die das Ganze entwickelt haben, sind hier Volkshelden. Aber ich nehme das sehr ernst, wenn es Alarm gibt. Also es ist mitnichten so, dass ich denke, ja, da ist ja der Iron Dome, der schützt mich schon. Und man muss auch sagen, also abgesehen davon, dass er natürlich nicht alle Raketen aufhalten kann, im Moment gibt es ja permanent Raketenalarm im Süden des Landes und im Norden. Und da funktioniert der Iron Dome nicht beziehungsweise schlecht. Also im Süden sind die Leute so nah am Gazastreifen, dass die so eine Vorwarnung haben von 15 Sekunden und der Iron Dome da auch nicht wirklich funktionieren kann, weil da die Raketen zum Teil so niedrig fliegen, dass sie einschlagen, bevor das System überhaupt anspringt. Auch im Norden ist es so, dass es ständig Einschläge gibt. Also der Norden ist halt weitgehend geräumt. Insgesamt sind 250.000 Israelis Binnenflüchtlinge. Und deshalb gibt es im Norden nicht so viele Verletzte, aber die Hisbollah schießt den ganzen Norden kaputt. Also jeden Tag werden Wohnhäuser zerstört. Wenn die Leute irgendwann mal zurück können, dann stehen die da vor Trümmern.
Momentan wird in Deutschland immer viel gesprochen, auch über die katastrophal hohe Zahl getöteter Palästinenser. Passiert das in Israel auch?
Ich würde vielleicht auch da mit dem Vergleich anfangen zwischen vorherigen Konflikten. Ich weiß, dass es bei vorherigen Konflikten so war, dass ich zum Beispiel die Großmutter meines Freundes besucht habe und sie mir gesagt hat, es bricht dir das Herz, wenn sie im Radio hört, wie viele palästinensische Kinder sterben. Und ich glaube, es ist menschlich, dass man näher bei seinem eigenen Leid ist. Aber ich fand bei bisherigen Konflikten auf jeden Fall, dass die andere Seite auch stattgefunden hat. Und ich muss das schon ehrlich bekennen, dass, also wir, die Zahlen kennen wir natürlich, aber ich glaube, dass wir es heute sehr oft gespiegelt wahrnehmen, wie im Ausland über palästinensische Zivilisten und Zivilistinnen berichtet wird, darüber, dass es Druck aus den USA gibt und aus Europa, die Kämpfe einzustellen. Weil, und das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema, bei bisherigen Kriegen war es so, dass wir entweder von der Hamas oder vom Islamischen Dschihad angegriffen wurden. Und man kann, finde ich, den Palästinensern und Palästinenserinnen vorwerfen, dass die Hamas demokratisch gewählt wurde. Aber das ist sehr, sehr lange her. Seitdem haben die Palästinenser keine Chance mehr gehabt zu wählen. Ja. Und so, wie ich den Deutschen nicht ewig vorwerfen möchte, dass sie Hitler gewählt haben, finde ich jetzt nicht, dass man gerade in einem Land, das so jung ist, damit alles begründen kann. Aber ich glaube, man hatte immer das Gefühl, dass es eine klare Unterscheidung gibt zwischen Terroristen und Zivilisten. Und wir müssen nicht drüber reden, dass auch palästinensische Babys unschuldig sind. Aber es hat ja damit angefangen, dass wir die Bilder gesehen haben am 7. Oktober, die Hamas-Terroristen selbst gesendet haben, in der sie in Kibbuzim eingedrungen sind und Menschen aufs Übelste niedergeschlachtet haben. Aber als dann die Grenze auf war, haben wir live in den Nachrichten gesehen, wie Zivilisten hinterherkommen. Manche, um in die Kibbuzim einzudringen und einfach sich halt einen Fernseher zu stehlen. Manche auch, weil es dann auch mal eine Gelegenheit war, eine Frau zu vergewaltigen. Und dann kamen die Bilder von Geiseln, die durch Gaza-Stadt geführt werden. Und da sind dann halt auch Frauen und Kinder, die mit Steinen bewerfen oder die Selfies machen, die Geiseln an ihrem Bart zu sich ranziehen, um ein Foto zu machen. Und es gibt ja jetzt eine beachtliche Zahl von Geiseln, die freigekommen sind. Viele von denen waren in den Tunnel, aber eine Menge von denen wurden zumindest am Anfang in Privathäusern festgehalten, bei normalen Menschen. Leute, die erzählen, sie saßen halt 2 Wochen in einem rosa Kinderzimmer und es war alles abgedunkelt, aber draußen haben sie gehört, wie die Frau mit den Kindern spielt und der Mann kam halt hier und da rein und hat ihnen was zu essen gegeben und ihnen zum Teil auch Gewalt angetan. Also mir fällt es selbst schwer, mich dabei zu hören, weil es natürlich eine enorme Verallgemeinerung ist.
Sie klingen kühl.
Es tut mir leid, wenn ich kühl ging, weil ich glaube, es ist wirklich eher verzweifelt. Ich hätte, und das ist, also mir kommt das jetzt auch mittlerweile naiv vor, aber wir haben immer gelernt, dass die Zivilisten und dass der normale Palästinenser, die normale Palästinenserin im Gazastreifen ja keine Wahl hat, weil sie unter der Fuchtel der Hamas stehen. Und das ist nicht die Erfahrung, die wir während dieses Kriegs haben. Niemand zwingt einen dazu, dass, wenn man eine Frau sieht, die gefesselt ist und offensichtlich gerade vergewaltigt wurde, weil ihre gesamte Jogginghose voller Blut ist, dann zwingt einen niemand, die zu bespucken und zu schlagen. Und das sind nicht alle. Ich weiß, es sind nicht alle. Aber es gibt ein sehr angesehenes palästinensisches Institut, das jedes Quartal Umfragen macht unter Palästinensern und Palästinenserinnen, sowohl im Westjordanland als auch im Gazastreifen. Und man könnte ja sagen, dass sich die Menschen im Gazastreifen da vielleicht nicht offen äußern können. Aber wie gesagt, es werden diese Umfragen auch im Westjordanland gemacht. Ja. Und im Westjordanland hat sich die Unterstützung für die Hamas nach dem 7. Oktober verdreifacht.
Ich meine, da ist eine Radikalisierung gerade.
Extrem, extrem. Und es ist wie so oft, die weniger betroffen sind. Also im Westjordanland ist die Unterstützung für die Hamas sehr, sehr, sehr viel höher als im Gazastreifen. Aber seitdem es jetzt weniger Kämpfe gibt, wird auch die Unterstützung im Gazastreifen wieder größer. Und es gibt eine aktuelle Umfrage unter Palästinensern, was sie sich wünschen, wer danach die Kontrolle im Gazastreifen behält. Und die weite Mehrheit im Gazastreifen möchte, dass die Hamas in der Führung bleibt. Ich weiß, dass sowohl die Amerikaner als auch die Israelis zum Teil versucht haben, Kontakt aufzunehmen zu Großfamilien im Gazastreifen, also zu solchen Clans, die eine Menge Macht haben und mit denen zum Beispiel versuchen wollten zu besprechen, dass die humanitäre Hilfe verteilen. Und sie haben gesagt, das machen sie nicht, sie legen sich mit der Hamas nicht an. Das kann sein, dass es aus einer unglaublichen Angst entsteht. Also ich fühle mich das Schlechteste verurteilen, weil ich lebe nicht im Gazastreifen. Aber ich hätte mir mindestens von Exil-Palästinensern und Palästinenserinnen nach dem 7. Oktober gewünscht, dass sie, wenn sie behaupten, es geht ihnen um Menschenrechte und Frauen und Kinder, dass sie auch aufstehen, wenn die Menschenrechte von Israelis in dem Maße verletzt werden. Und das habe ich nicht so wahrgenommen.
Also es gibt keine Proteste gegen die Hamas. Auf der anderen Seite gibt es sehr starke Proteste gegen Netanyahu. Oder gibt es da gleichzeitig auch eine verstärkte Solidarisierung gerade?
Ja, man muss ja sagen, dass es auch in Israel riesige Proteste gegen Netanyahu gibt.
Ja, das meine ich. Das meine ich.
Genau, also Proteste gegen die Hamas gibt es jetzt in Israel wahrscheinlich auch nicht, wenn man denkt, das ist selbsterklärend. Ja. Aber Netanyahu war sehr, sehr, sehr angeschlagen vor dem 7. Oktober. Also ich glaube, man tut da niemand Unrecht, wenn man sagt, da gibt es Hass gegen ihn. Wir haben jetzt vorhin über Pessach gesprochen. Es gab mehrere Familien von Geiseln, die gestern vor seinem Wohnhaus in Caesarea ein Protestessen veranstaltet haben, um ihn daran zu erinnern, was wäre denn, wenn es deine Familie wäre?
Es ist ja für uns in Deutschland, glaube ich, weitgehend unvorstellbar. Auch wie groß die Spannbreite ist, die Diskussionen betreffen. Also wir sind es ja gewohnt, dann auch ganz schnell mal einfach nur abzuschalten, zu sagen, ich will jetzt dieser Hassrede nicht mehr begegnen. Ich mache jetzt, was weiß ich, das soziale Medium aus. Sie haben darüber auch geschrieben. Da hält Israel mehr aus oder da hält die Region ja auch mehr aus, oder?
Ich glaube, Israelis, sowohl Regierung als auch Normalbürger müssen da mehr aushalten, weil sonst kann man hier nicht leben. Es gibt halt in Israel kein Jahrzehnt ohne Krieg. Also so eine gewisse Hornhaut auf dem Herzen muss man sich da wahrscheinlich schon zulegen. Aber ich möchte jetzt nicht behaupten, dass es einfach ist. Also,
haben Sie arabische Freunde?
Nee, sehr wenig. Also ich habe arabische Bekannte, aber wenn ich jetzt irgendwie mir meine engsten Freunde anschaue, nee, dann sind es eher Juden.
Hat sich da was geändert? Hatten Sie die mal? Gab es die? Ist da eine, stärkere Trennung jetzt als früher?
Ich würde ehrlich gesagt fast das Gegenteil sagen. Also es gibt immer Spannung zwischen arabischen und jüdischen Israelis. Aber ich glaube, es gab die große Sorge nach dem 7. Oktober, dass das eskalieren könnte. Und es ist wirklich das Gegenteil passiert. Also man muss ja erst mal sagen, dass auch arabische Israelis getötet und entführt wurden. Und es gab wirklich berührendste Beispiele von arabischen Israelis, die am 7. Oktober Menschen gerettet haben. Aber wie gesagt, es ist jetzt ein halbes Jahr vergangen. Auch das ändert sich zum Teil. Und es gibt eine größere Anspannung, wenn man hört, dass Menschen Arabisch sprechen und es laut wird und plötzlich jemand schreit, zucken alle zusammen. Und das ist furchtbar. Und ich erlebe das bei mir selbst. Ich glaube, ich versuche da auch wirklich dagegen anzusteuern, aber ich weiß, dass ich es auch nicht schaffe.
Können Sie denn in dieser Situation schreiben?
Ich habe nach dem 7. Oktober überhaupt nicht geschrieben und ich habe tatsächlich einen Fernsehbeitrag gemacht, ich glaube auch, weil ich nicht schreiben konnte, mit israelischen Schriftstellern und alle haben gesagt, sie können nicht schreiben. Ja. Ich glaube, ich hatte so dieses Gefühl, ich konnte es wirklich nicht. Ich habe auch nichts anderes gemacht als Nachrichten lesen, hören, sehen. Also ich würde wirklich sagen, mein Leben war 95% Nachrichten konsumieren. Aber ich glaube, ich wollte auch nicht in die Situation kommen, dass ich denke, mein Gott, da ist mir aber eine tolle Formulierung eingefallen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, es geht ja beim Schreiben darum, Dinge auf den Punkt zu bringen und zusammenfassen. Und ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig für Menschen ist, Geschichten erzählen, dass wir uns so begreifen. Aber mindestens so in dem ersten Monat danach fand ich wirklich, das geht nicht. Also es war jetzt keine bewusste Entscheidung, also es ist jetzt kein Adorno, der sagt, nach Auschwitz gibt es keine Poesie mehr. Ich glaube, es war wirklich einfach was ganz Organisches, dass ich dachte, das geht jetzt nicht. Mittlerweile schreibe ich wieder. Das ist ein tolles Gefühl, weil ich glaube, dass wir alle hier in dem Konflikt sind, den auch viele Deutsche zu Beginn des Ukraine-Kriegs erlebt haben. So ein gewisses schlechtes Gewissen, dass man sein eigenes Leben weiterlebt, während es so unerträgliches Leid in der Nähe gibt. In Israel ist es manchmal vielleicht ein bisschen leichter, sich das schön zu reden, weil es in Israel immer diesen Gedanken gibt, wenn wir jetzt alle unser Leben einstellen, dann hat die Hamas gewonnen. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, die ersten anderthalb Wochen, dass ich mich so ein bisschen selbst verloren habe. Das klingt jetzt, glaube ich, extrem dramatisch, aber dass so ein normales Ich-Gefühl einfach weg war, weil alles zusammenbricht, vielleicht auch, weil es so keinen sicheren Hafen mehr gibt. Man schaut die israelischen Nachrichten und es kommt eine Katastrophe nach der anderen. Dann schaut man die deutschen Nachrichten und ist zum Teil auch verzweifelt darüber, wie über Israel berichtet wird.
Ist das sehr
falsch? Ich weiß, es ist jetzt natürlich immer eine verallgemeinernde Aussage. Ja. Und ich glaube, wenn man in einem Land lebt, wünscht man sich immer, dass es anders dargestellt wird. Aber ja, also es gibt schon Momente, wo mir die Luft wegbleibt.
Was jetzt so am Ende für mich auch noch dasteht, ist dieses Bild, das ich vom Judentum habe. Das ist bei mir in diesem Jahr auch durch das Kafka-Jahr und durch den 150. Geburtstag von Karl Kraus und so weiter geprägt. Das jüdische Leben der 20er Jahre, das intellektuelle Leben, das auf Albert Einstein und Sigmund Freud zurückgeht und so weiter. Da habe ich das Gefühl, so groß ist der Unterschied zu dem Israel heute, das ich erlebe. Das kann ich überhaupt nicht zusammenbringen mehr in einem.
Ja, es ist wirklich ein extremer Gegensatz. Und es ist witzig, dass Sie das sagen, dass Sie Judentum sehr mit 20ern verbinden, weil mir das auch so ging. Also mein Judentum-Febel hat auch damit begonnen, mit so einer Vorstellung von Kerzenschein und Intellektuellen, von Menschen, die Bücher schreiben, Bücher lesen, alle Brille tragen, wahnsinnig gebildet sind. Ja. Und das hat ja auch seine Gründe. Also traditionell ist es ja so, dass das Judentum oft einfach Bildung das Einzige war, auf was es sich verlassen konnte, weil sie halt so viele Berufe nicht ausüben durften und kein Landbesitz hatten. Und ich glaube, es war tatsächlich auch ein bisschen das Judentum, das ich gesucht habe, als ich das erste Mal hierher gekommen bin.
Da ist ja Tel Aviv das Richtige, das die Stadt des Bauhaus und da ist ja auch sehr viel Tradition.
Ja, aber ich glaube, bei der Architektur endet es dann auch schnell, weil Israel wirklich ein Gegenentwurf ist zu dem Judentum, was es in der Diaspora gab. Ich nehme an, dass viele zum Beispiel Amos Oz gelesen haben, eine Geschichte von Liebe und Finsternis. Und da schreibt er immer wieder über Muskeljuden, über braungebrannte Juden, über Juden, die stark sind und tapfer und sich verteidigen. Und ich habe für die Recherche an dem Roman, an dem ich gerade bin, sehr, sehr viel Material gelesen von jüdischen Einwanderern aus den 30ern, 40ern, vor allem deutschen Einwanderern. Und im Rückblick ist es witzig, wie sehr die sich nicht vorstellen können, dass Juden jemals in der Lage sind, sich selbst zu verteidigen. Dass sie so Dinge schreiben wie, wer hat denn schon mal einen Juden mit einer Waffe gesehen? Weil es so überhaupt nicht zu dem Bild passt, was jetzt die europäischstämmigen Juden damals von ihrem eigenen Volk hatten. Und das ganze Ziel in Israel war wirklich ein Gegenentwurf, dass man was anderes schafft. Es gibt einen Satz, der wird vielen Menschen zugeschrieben und ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sagen, ob er ursprünglich von dem Nationaldichter Biale kommt oder von Ben-Gurion, aber der gesagt hat, Israel ist erst ein eigenständiges Land, wenn die Polizisten alle Juden sind, die Richter alle Juden sind, aber auch unsere Prostituierten alle Jüdinnen sind. Ich glaube, diese Vorstellung, dass einfach es ein Land ist, in dem jüdisch sein nicht das Hauptmerkmal ist, sondern die Mehrheitsgesellschaft jüdisch ist und alle Facetten der Gesellschaft von Juden ausgefüllt werden. Das war so das Ziel des Zionismus.
Das hört sich nach der deutschen Leitkulturdebatte an.
Die ist in Israel immer präsent. Ja. Also man muss einfach sagen, dass warum gibt es denn so eine Leitkulturdebatte? Weil es offenbar ein Bedürfnis vieler Menschen gibt, was zu homogenisieren, ein Gefühl zu haben, es gibt was, was uns alle verbindet. Und Israel ist eine viel, viel, viel heterogener Gesellschaft. Auch wenn jetzt die Wiege aller Juden Israel ist, gab es einfach 2000 Jahre der Vertreibung, in der es immer eine kleine Zahl von Juden in Israel gab. Aber es gab dann halt Menschen, die in Nordafrika gelebt haben. Es gab eine sehr kleine Gruppe, die nach Äthiopien gekommen ist. Es gab die Juden in Europa. Und natürlich sind es wahnsinnige kulturelle Unterschiede. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel besser geworden in den letzten jetzt fast 76 Jahren. Es ist schon eine sehr gespaltene Gesellschaft.
Auf was wird es hinauslaufen?
Also natürlich ist es eine wahnsinnig schwere Frage. Ich persönlich sehe meine Zukunft auf jeden Fall in Israel und ich fühle mich diesem Land wahnsinnig verbunden. Aber ich weiß, wenn mich jemand vor dem 7. Oktober gefragt hätte, fühlst du dich bedroht? Hätte ich vielleicht gesagt, das subjektive Gefühl ist egal, es gibt eine existenzielle Bedrohung, aber Israel ist stark. Hätte man mich vor dem 7. Oktober gefragt, glaubst du, dass es Israel irgendwann mal nicht mehr gibt? Ja. Hätte ich gesagt, ach Quatsch, natürlich nicht. Ich kann es nicht mehr so sicher sagen. Oh. Man muss einfach sehen, dass der komplette Norden ist geräumt, der Süden ist geräumt. Wir hatten jetzt vor kurzem eine Nacht, in der es Luftangriffe aus dem Iran gab, wo es fast im ganzen Land Luftalarm gab. Die Unterstützung in der Welt sinkt und sinkt und sinkt. Und es ist nicht so, dass ich das nicht zum Teil nachvollziehen kann. Aber Israelis und Deutsche haben gemeinsam, dass es diese extreme Verbindung zum Holocaust gibt. Und während die Deutschen die Lehre daraus gezogen haben, sie wollen nie wieder Täter sein, haben Juden die Lehre gezogen, sie wollen nie wieder Opfer sein. Und man kann bestimmt viel an dem Verhalten kritisieren. Aber ich glaube, es gibt einfach die Erfahrung, dass wenn es ernst auf ernst kommt, dann sind wir hier allein. Und ich bin ja auch mit Geschichten aus dem Holocaust aufgewachsen. Und ich glaube, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn die Welt so wirklich gewusst hätte, was passiert. Ja, die wussten das vielleicht im Teil, aber hätten sie wirklich gewusst, was in den Konzentrationslagern passiert, dann hätte sie sich anders verhalten. Aber am 7. Oktober haben Terroristen selbst gefilmt, wie sie Menschen abschlachten. Trotzdem gibt es Leute, die sagen, es ist nicht passiert. Oder die sagen, man kann es nachvollziehen, man muss das im Kontext sehen. Es gibt Professoren in Amerika, die sagen, sie waren beglückt, als sie die Bilder des Massenmords sahen.
Das ist eine sehr unverständliche Reaktion, die da passiert ist, oder?
Ich glaube, für Juden ist sie nicht unverständlich, weil sich die meisten Juden an Antisemitismus gewöhnt haben. Ich glaube, dass wir in Deutschland, und so ging es mir auch, immer wieder die Frage stellen, wo kommt der denn her? Ja. Es ist eine müßige Frage, er geht nicht weg. Also wir haben jetzt ein halbes Jahr Krieg und es gibt wahnsinnig viele Vorwürfe, die man Israel machen kann, wirklich. Und ich wäre die Erste, die das macht. Die Israelis machen ihrer Regierung Vorwürfe. Aber es gab einen Ausbruch an Hass am 8. Oktober, unmittelbar nach dem Massaker, als wirklich Israel zu dem Zeitpunkt noch nichts getan hat. Also 30 Studentenorganisationen in Harvard haben noch am 7. Oktober ein Dokument unterschrieben, in dem sie sagen, Israel ist alleine schuld, also geschieht ihnen halt recht. Wenn man ein Volk besetzt, dann ist es in Ordnung, Babys die Köpfe abzuschneiden. Deshalb finde ich es manchmal schwer, die Kritik ernst zu nehmen, weil heute sind wir in einer unglaublich verfahrenen Situation. Aber der Hass hat wirklich begonnen, bevor Israel irgendeine Reaktion gezeigt hat.
Sehen Sie gerade schwarz?
Also natürlich sagt das eine Menge einfach über die Persönlichkeit des Menschen aus. Und ich bin sehr, sehr, sehr optimistisch von Natur aus. Ich finde es wahnsinnig schwer, mir einen Ausweg aus dieser Situation auszumalen. Aber ich habe mich schon noch mal neu in Israel verliebt, weil ich so wunderbaren Menschen begegne. Menschen reden ja oft drüber, dass in den schweren Zeiten man den wahren Charakter von Leuten entdeckt. Und es gibt so viele kleine Geschichten. Es gibt einen Landwirt, der 120 Menschen gerettet hat nach diesem Festival, weil er einfach in seinen Truck ist und 20 Mal immer wieder dahin gefahren ist und Leute rausgeholt hat. Es gibt Geschichten wie, ich habe gerade ein Interview gehört mit der Schwester eines Entführten, der ermordet wurde. Und zwar während der Zeit, die er im Gazastreifen verbracht hat, hat die Hamas zweimal Videos veröffentlicht, in denen er noch am Leben war. Und es gab jetzt einen Spezialeinsatz, wo die Leiche geborgen wurde. Und so viel wurde falsch gemacht von israelischer Seite. Und die Gräueltaten sind entsetzlich. Aber da es dieses Videomaterial gibt, gibt es halt auch Beweise zum Teil, welche Terroristen ihn konkret entführt haben. Und einige dieser Terroristen sind mittlerweile in Israel in Gefangenschaft. Mhm. Und die Schwester des Ermordeten wurde gefragt, was ist, wenn die Mörder deines Bruders, wenn die freigelassen werden müssen in einem Deal dafür, dass andere Geiseln freikommen? Und dann hat sie gesagt, sofort, lasst sie alle frei. Das ist das Wichtigste.
Vielen Dank, Sarah Stricke. Sie hörten das SWR-Kulturgespräch, heute mit Sarah Stricke, Schriftstellerin und Journalistin in Tel Aviv.
Danke für die Einladung.
Ich bin Alexander Wasner.